Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 24. August 2022. Andreas sieht sehr konzentriert aus, denn es gibt eine ganze Menge Meldungen, die hier drängen und tatsächlich brisant sind. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, ich hatte heute Morgen schon ein paar Vorgänge der Gänsehaut und auch der Schweißausbrüche, als ich das gesehen habe, dass der Dollar in Moskau jetzt nicht mehr akzeptiert wird. Das könnte natürlich jetzt schon eine Situation sein. Aber kommen wir vorweg zum Wetter. Es ist heute ein Sommertag, aber es ist noch bewölkt, zum Glück. Und wir erwarten erst in den nächsten Tagen wieder eine richtige schöne Wärmewelle mit 25 bis 30 Grad und stahlblauen Himmel und Sonne. Aber wir haben jetzt momentan noch so ein bisschen gemischt. Es ist angenehm warm, man kann gut draußen sitzen und der See changiert wirklich hervorragend und zwar in einem ziemlich dunklen Blau mit grauen Schattierungen. Ich glaube, so habe ich es richtig genannt.
Ich könnte es auch silbrig bezeichnen, das Graue.
Richtig, das heißt ja auch Silbersee, nicht Grauer See.
Du hast Aber das darf man wahrscheinlich in Zukunft auch nicht mehr sagen, Silbersee, weil der Schatz am Silbersee, Winnetou, Verherrlichung von früheren Kulturen beziehungsweise dem Umgang damit. Es wird, das haben wir heute gar nicht im Programm, aber ich wollte es gerade mal erwähnen, weil es so gut gepasst hat.
Ja, mittlerweile ist es schon irgendwie rassistisch, wenn man sich mit der Urbevölkerung solidarisiert. Es ist ja schon interessant, denn Karl May mit seinem Winnetou-Buch hat ja eines gemacht. Er hat ja die indianische Kultur, das darf man heute, glaube ich, gar nicht mehr sagen, indianisch, sondern First Nation Culture, keine Ahnung, hat er natürlich auch in die Herzen der Menschen, speziell in Europa, reingebracht. Und ich bin einer der großen Winnetou- und Old Shatterhand-Bekenner. Und da haben ja die Urbevölkerungen in den USA sehr gut abgeschnitten und die Weißen sehr schlecht. Aber selbst das ist offenbar rassistisch, vielleicht gegen die Weißen, ich habe keine Ahnung.
Was ich hier beobachtet habe, ist, wenn hier Menschen aus Mitteleuropa nach Nordamerika kommen, dass die Überraschung bei den indigenen Einwohnern hier, den Ureinwohnern und deren Führungskräften, den Häuptlingen, dass die sehr erstaunt sind darüber, wie offen Mitteleuropäer ihrer Kultur gegenüber sind, was nämlich auch nicht selbstverständlich ist im Alltag hier. Und das ist natürlich, würde ich mal sagen, ein großes Verdienst von Karl May gewesen, wenn jetzt diese Bücher und Filme und so weiter nicht mehr erlaubt werden, wird sich eventuell auch für die nächsten Generationen ein anderes und eventuell auch gar nicht mehr so günstiges Verhältnis zu den Ureinwohnern herstellen lassen. Es ist also aus meiner Sicht eine Art Meinungs- und Gesinnungsterror, der hier über die Menschen verbreitet wird im Rahmen dieser Cancel-Culture-Politik. Aber wir schauen eigentlich nur mit großen Augen diesen unglaublichen Entwicklungen zu. So, ihr Lieben, wir kommen zu einer Hammermeldung, einer internationalen Hammermeldung. Wir haben sie vorhin schon eingestellt und auch angekündigt, dass wir uns heute im Podcast damit auseinandersetzen werden. Auch Reuters berichtet, wie eben auch andere Nachrichtenagenturen. Andreas, die Moskauer Börse hat am Montag angekündigt, dass sie die Verwendung von US-Dollars als Sicherheiten für Transaktionen verbieten wird. Die Maßnahme soll ganz schnell, nämlich ab dem 29. August, das ist in 5 Tagen, in Kraft treten. Weitere Einzelheiten sind noch gar nicht bekannt gegeben worden. Und als du diese Meldung gesehen hast, warst du aufs Höchste alarmiert.
Naja, das ist nun die Geschichte, die uns da einiges gelehrt hat. Ich denke da an den Irak, ich denke da an Libyen, ich denke da an Malaysia, die den Golddinar einführen wollten, wo man ja dann kriegerische Maßnahmen verhindert hat. Aber eins ist definitiv. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben aus weitaus geringerem Anlass schwerste Kriege in Gang gesetzt, wenn jemand es wagte, die Dollar-Leitwährung, die ja 1944 in Bretton Woods installiert wurde, in irgendeiner Form zu tangieren. Denn das ist das Hauptmachtinstrument, was die Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit der Weltbank, in Verbindung mit dem IWF, dem Internationalen Währungsfonds, im Prinzip haben. Das ist stärker als sämtliche Armeen, über die sie verfügen, und sämtliche NATO-Partner. Und das wird jetzt hier tangiert. Das haben sie sich natürlich selbst zuzuschreiben. Also mit dieser Maßnahme wird der Finanzstreit zwischen Russland und den Ländern natürlich fortgesetzt, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt haben. Also insofern ist es natürlich eine logische Wechselwirkung, die jetzt hier die USA erfahren. Aber vor allem könnte hier die Dollar-Leitwährung jetzt in schwerste Turbulenzen kommen, die ja, wie gesagt, maßgeblich für nahezu alle Währungen der Welt einzustufen ist. Also eigentlich gibt es nur eine Weltleitwährung, das ist der US-Dollar, und in Europa heißt der US-Dollar Euro und in Indien heißt er Rupees. Also man muss das einfach wissen. Schon seit Anfang August hatte die Börse ja mitgeteilt, dass sie die Verwendung von Dollar als Sicherheit von 50% auf 25% beschränken wird. Das war schon ein schwerer Affront, und daraufhin hat man auch gemerkt, dass relativ viel in Sachen auch Taiwan losgegangen ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass das natürlich auch irgendwie, natürlich rein zufällig, zu bestimmten Gegenreaktionen. Also Frau Pelosi, die gelandet ist dort beispielsweise, das war so ziemlich nach dieser Ankündigung. Also es ist schon ein dünnes Eis, auf dem man sich hier bewegt.
Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, war das ganz genau. Aber inzwischen sind ja auch viele andere Delegationen auch aus Europa dorthin gereist, immer gegen den Willen oder zum Zorn Chinas. Da finden ja dann auch, kann man wirklich sagen, große Provokationen vielleicht statt. Andreas, Frage, warum tut Russland das? Und welche Prognose könnte man jetzt deines Erachtens daraus ableiten?
Naja, diese Maßnahme wird jetzt zu einer aktuellen Zeit eingeführt, in der sich der russische Rubel ja auf einem 4-Jahres-Hoch gegenüber dem Dollar befindet. Also es ist schon sehr ungewöhnlich, wenn man das sagt, ein Land, was dermaßen sanktioniert wird, welches sich in einem 4-Jahres-Hoch mit der eigenen Währung befindet, während die sanktionierenden Länder abschmieren. Okay, also man interpretiert hier diese Entscheidung der Moskauer Börse aus westlicher Sicht als Vergeltungsmaßnahme Moskaus und als Verringerung der finanziellen Abhängigkeit von Ländern, die den Krieg gegen Kiew unterstützen oder unterstützt haben. Da will man schon klare Aussagen machen. Man muss einfach wissen, dass ja der größte Teil der Länder sich nicht gegen Russland ausgesprochen hat, sondern nur ein kleiner Teil der westlichen Länder, auch wenn die westlichen Medien ein anderes Bild zu vermitteln versuchen. Also Berichten zufolge stuft das Land, und das ist auch interessant, was Moskau macht, außerdem die Gold- und Devisenreserven in Zukunft als Staatsgeheimnis ein. Das ist noch nicht valide, dieses Datum, aber es steht schon in den Medien. Und ich denke mal, dass die Öffentlichkeit da auch keine Erfahrungen, keine Einzelheiten mehr erfahren soll über die entsprechenden Devisen, die sie haben von anderen Währungen.
Und was glaubst du jetzt, wie wird die Reaktion der USA aussehen?
Na, wir haben es gerade schon gesagt, die Kriegsgefahr steigt damit wieder ein Stückchen an, eventuell dramatisch, wir wollen es nicht hoffen. Übrigens sowohl in Europa, wir sehen ja in Litauen, was da passiert, dass da die Armee aufgestockt wird, sogar von deutscher Seite, aber auch in Taiwan, dann denken wir nur an die US-Manöver eben, die in der Nähe von China sich bewegen, mit Japan als Teilnehmer, die gerade ihre Waffenraketensysteme von 100 Kilometern Reichweite auf 1000 Kilometer Reichweite erhöht haben und damit natürlich eine unmittelbare Gefahr für China sind, und Deutschland mit der berühmten Fregatte Bayern und auch verschiedenen Kampfflugzeugen dort unten mitmacht. Also Japan und Deutschland unterliegen ja beide mehr oder weniger unter einem sehr starken Einfluss der Amerikaner, was aus dem Zweiten Weltkrieg herrührt. Das ist eine ähnliche Situation. Und dieser Angriff auf die amerikanische Währung ist aus meiner Sicht eine rote Linie, die hier überschritten wird von Moskau. Und das mögliche Ausmaß, das kann man sich kaum vorstellen, denke ich. Also wir werden sehen.
Wie wird sich das denn auf den Finanzmarkt international auswirken?
Das kann man noch gar nicht sagen, denn der Euro und der Dollar schmieren ja beide gemeinsam ab. Wir glauben immer, dass nur der Euro abschmiert, weil man das vergleicht mit dem Dollar. Wenn man aber Euro und Dollar gemeinsam mal gegenüber allen anderen Weltwährungen außerhalb Dollars und Euros hinstellt, man hat immer das Gefühl, es gibt nur diese beiden Währungen. Das ist eben nicht richtig. Es gibt viele Währungen wie Renminbi und so weiter, wo man auch von einem Abschmieren der chinesischen Währung spricht, was natürlich absolut nicht wahr ist, weil es sind einfach normale Schwankungen, die da gerade stattfinden. Man interpretiert in den Medien der westlichen Welt dann gern sofort Untergangsvisionen ein, wenn es dann passt, oder versucht es dann eben halt weich zu spülen, wenn es wirklich ernst für sich selbst wird. Also es ist einfach mittlerweile nur noch zwischen den Zeilen zu erahnen und zu erfahren und zu recherchieren, wie die Lage wirklich ist.
Du wirst wahrscheinlich, wie ich dich kenne, an dem Thema dranbleiben, und damit werden wir an dem Thema dranbleiben und euch weiterhin darüber informieren.
Definitiv, das werde ich. Und wenn ich da etwas Aktuelles höre, das könnte nämlich jetzt sein, in einer sehr kurzen Zeit werde ich da auch sofort einen kleinen Sonderpodcast dann einberufen oder zumindest dann beantragen bei dir.
Ja, sehr gerne. Also ich bin ja immer offen und so weißt du ja. Wie würdest du denn dann folgende Meldung einordnen, die eventuell peripher etwas damit zu tun haben könnte, veröffentlicht von den deutschen Wirtschaftsnachrichten, denn die von Saudi-Arabien geführte OPEC, das ist ja die Organisation erdölexportierender Länder, und dann gibt es noch eine von Russland angeführte Koalition von Produzenten, zusammen sind sie also als OPEC Plus bekannt, die hatten sich Anfang August auf eine Produktionssteigerung geeinigt, und die ist jetzt aber damals schon minimal gewesen, also vor circa 3 Wochen, und ist viel geringer als erwartet ausgefallen. Jetzt haben der saudi-arabische Energieminister und einige OPEC-Beamte vorgeschlagen, dass die Allianz weniger Öl fördern könnte. Also nicht nur ein bisschen mehr als erwartet, sondern weniger. Ziel, heißt es, ist dabei, den Markt zu stabilisieren, der durch das Risiko einer weltweiten Rezession und natürlich durch die Energiesanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg belastet ist. Und der saudische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman, der hat gestern gesagt, wörtlich, die OPEC Plus hat das Engagement, die Flexibilität und die Mittel, um mit solchen Herausforderungen umzugehen und Orientierungshilfen zu geben, einschließlich der Reduzierung der Produktion zu jeder Zeit und in verschiedenen Formen. Und er hält ausdrücklich, das hat er wohl mehrmals unterstrichen, an seinem Bekenntnis zur Zusammenarbeit mit Russland fest, was, wie es hier heißt, für den Westen ein Ärgernis ist, der sich im Rahmen des Ukraine-Kriegs bisher vergeblich bemüht hatte, Russland zu isolieren.
Es ist schon sehr interessant und mit Sicherheit für USA eine neue Erfahrung, wenn ihre Jahrhunderte mittlerweile alte Strategie der hybriden Kriegsführung jetzt mit einer hybriden Verteidigung aufgebaut wird. Das passt natürlich sehr gut ins Konzept jetzt, denn wenn auf der einen Seite Moskau sagt, wir werden den Dollar letztlich nicht mehr akzeptieren, und jetzt die Staaten von Arabien sagen, wir werden jetzt den Dollar in die Hyperinflation eventuell reinlaufen lassen. Nichts anderes bedeutet das nämlich. Denn die Preise der Rohstoffe, gerade Öl, sind extrem gestiegen. Die Amerikaner sind von diesem Weltmarkt eben abhängig. Und wenn die Preise so extrem steigen, dann bedeutet das aus Sicht der Bürger einen inflationären Effekt, dass die Preise übermäßig steigen. Das heißt, der Dollar immer weniger wert wird. Und wir sehen jetzt, dass die rohstoffhaltenden Länder natürlich hier ganz stark am Hebel sitzen und Arabien natürlich eine weitaus größere Machtposition ausüben kann, als USA überhaupt dagegen halten kann. Denn das ist ein reiner Finanzmarkt. Die haben eine gute Rüstung, aber Rüstung führt auch immer zu Inflation. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir Waren und Dienstleistungen auf der einen Seite haben und die Geldmenge auf der anderen Seite, und jetzt wird Geld, was erarbeitet oder per Kredit aufgenommen wird, welches dann irgendwann abgearbeitet werden muss, in Form von Staatsverschuldungen. Jetzt wird eine Bombe für 50.000 Euro gebaut und jetzt wird die verschossen, budum, dann sind 50.000 in Luft aufgelöst. Das heißt, die 50.000 Geld sind immer noch im Umlauf, aber der Gegenwert hat sich gerade verpulverisiert. Und wenn man das in großem Maße macht, dann weiß man, dass das zu einer Hyperinflation führt. Wenn man dann auch noch sieht, dass die kriegerischen Unruhen, die daraus entstehen, zum Beispiel zu Zerstörung von Infrastrukturen führt, Straßen werden zerstört, Häuser werden zerbombt, all diese Dinge, bedeutet das weitere Abbaumaßnahmen von Werten im Verhältnis zu einer extrem steigenden Geldmenge. Das heißt, hier wird eine Hyperinflation alleine schon durch die Kriegsgefahr eingeleitet. Das sind ganz große Dinge, die hier gerade laufen. Und wenn diese Zusammenhänge aus makroökonomischer, geldmengenpolitischer Sicht zwischen Arabien und Moskau abgesprochen sein sollten, dann würde mich das nicht wirklich wundern. Du, jetzt habe ich es aber ganz vorsichtig ausgedrückt.
Musst du auch. Du stehst ja unter ständiger Beobachtung, das weißt du ja. Es heißt ja auf jeden Fall im Artikel der deutschen Wirtschaftsnachrichten, und die sind nicht die einzigen, die das derartig einordnen, dass das jetzt eine wachsende Kluft darstellt, wie du es gerade auch gesagt hast, zwischen Saudi-Arabien und dem Westen. Und es heißt hier, dass die Signale aus Riad in scharfem Kontrast zu den öffentlichen und privaten Erwartungen des Weißen Hauses an die Saudis, zum Beispiel auch nach Joe Bidens viel beachteter Reise in das Königreich stehen, wo er zum ersten Mal während seiner Präsidentschaft mit Prinz Mohammed zusammengetroffen war. Und man zählt ja die USA zu den größten Ölverbrauchern der Welt. Ja, und diese Reise ist eben nicht so ausgegangen, wie man sich das vorgestellt hat und wie man sich das auch gewünscht hat. Es heißt hier, dass die Saudis eben einfach auch unzufrieden seien mit Washingtons Fokus auf die Menschenrechtsverletzungen des Königreichs, einschließlich der Ermordung von Khashoggi durch Männer, die Prinz Mohammed nahestehen. Und sie sind unzufrieden mit dem Beharren der Regierung auf einer Rückkehr zum Iran-Deal, das sagen die saudischen Beamten.
Naja, man nimmt natürlich USA auch irgendwann nicht mehr so für voll. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, wer Augen im Kopf hat und ein bisschen genauer hinguckt, der sieht, dass Herr Biden offenbar nicht wirklich in der Lage ist, angemessene Verhandlungen zu führen. Ich möchte das mal so vorsichtig ausdrücken. Er wird da aber mehr oder weniger auf eine Bühne gezerrt, wo er aus meiner Sicht, ich habe da schon fast Mitleid mit, mehr oder weniger vors Loch geschoben wird und lächerlich gemacht wird. Und ich frage mich, was für eine Strategie steht eigentlich dahinter? Man könnte ja jetzt in irgendeiner Form sagen, okay, wir müssen jetzt eine andere Lösung finden, anstatt Herrn Biden dorthin zu schicken. Es gibt ja noch irgendwelche Ministerposten. Gut, seine Stellvertreterin erfreut sich auch keiner großen Beliebtheit. Die wird das wahrscheinlich auch nicht viel besser machen. Aber das sind alles so viele auch symbolische Eigenschaften. Und wenn dann von solchen angeschlagenen Persönlichkeiten wie Joe Biden gesundheitlich, der übrigens das Land USA ökonomisch an der Stelle übrigens gut repräsentiert, denn so ähnlich könnte man fast die Wirtschaft von USA auch interpretieren, die ja jetzt aufgrund der großen Rüstungsaufträge vermeintlich große Umsätze macht, weil die Rüstungskonzerne große Gewinne machen, aber zu Lasten der Bevölkerung, weil die Geldmenge plötzlich gegenübersteht einer immer größeren Zerstörung und eben halt einer Verschießung dieser Waffen, also der sogenannten Güter, die ja destruktiv sind. Das sind immer Dinge, die man sich hier vor Augen führen muss. Und ich denke ganz einfach, man nimmt sie nicht mehr für voll und man möchte, also die Amerikaner an der Stelle, und man möchte einfach sachlich fundiert eine Wirtschaftspolitik oder auch eine Finanzpolitik führen, die wirklich angemessen ist aus einer sachverständigen Sicht. Und das ist in den USA nicht zu finden. Und in Russland ist es eben halt zu finden. Und es geht nicht darum, ob ich damit einverstanden bin, ob die Politik richtig ist, sondern es geht um Kompetenz. Ich gucke mir einen Herrn Lavrov an und ich gucke mir eine Frau Baerbock an und ich vergleiche die beiden. Und da komme ich halt zu bestimmten Schlüssen, was die Kompetenz anbelangt, welche Leute wo eingesetzt werden.
Ach, jetzt höre ich den Mainstream wieder. Es ist ein Putin-Freund, dieser Herr Popp. Und,
Lavrov habe ich gesagt, nicht Putin.
Ja, aber Lavrov gehört zum engsten Umfeld. Putins und zu einem der wichtigsten Politiker. Aber ihr merkt, es ist wirklich ein Eiertanz, denn wir versuchen, das neutral hier darzustellen und einfach auch mit einem offenen Blick zu betrachten, immer mit der Hoffnung auch, dass es doch noch zu diplomatischen Verhandlungen kommen könnte, während die ja hier rundherum zerschlagen werden. Und wir werden immer wieder, ihr bekommt davon nicht so viel mit, aber angegriffen von den Mainstream-Medien, die wütend sind darüber, dass jemand sich derartiges erlaubt. Andreas, aber lass uns noch mal hier zum Thema zurückkommen. Die Saudis sind jetzt ja sehr zufrieden darüber, dass sich die Rohölpreise von dem Preiskrieg mit Russland im Jahr 2020 und natürlich auch vom Corona-Einbruch inzwischen wieder erholt haben. Und da gibt es die nationale saudische Ölgesellschaft Aramco, die verzeichnete im zweiten Quartal einen Gewinnsprung von 90% und sie spülte Milliarden von Dollar in die Kassen. Und dieser Geldsegen verleiht natürlich auch der wirtschaftlichen Umgestaltung des Königreichs neuen Schwung, heißt es hier auch, und stärkt seine geopolitische Macht. Und das Ergebnis war der höchste vierteljährliche Nettogewinn, den Aramco seit der Aufnahme des Aktienhandels an der saudischen Börse 2019 erzielt hat. Also sie haben ein starkes Wirtschaftswachstum und das macht Saudi-Arabien derzeit zu einem der leistungsstärksten Länder der Welt, während sich die USA, auch Europa und vor allem Deutschland Sorgen um eine Rezession machen müssen. Und die deutsche Wirtschaft, im Vergleich mal, ist im August so stark geschrumpft wie zuletzt 2020, als die ersten Lockdowns sich ausgewirkt haben.
Na, da kann man kaum noch etwas kommentieren, weil das ist selbsterklärend, was die deutschen Wirtschaftsnachrichten da geschrieben haben. Und dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Wir sehen, dass hier, wir reden immer von dem Gesetz der Wechselwirkung. Wenn man also im Prinzip Disteln sät, dann kann man natürlich keinen Mais ernten. Und das passt sogar sehr gut zur Ernährungssituation, die wir zurzeit haben.
Ja, und Herr Orban, der ungarische Ministerpräsident, der mit Herrn Putin verhandelt hat, dass er mehr Gas geliefert bekommt als je zuvor, während für Deutschland und andere europäische Länder es immer weniger wird, der hatte ein Interview gegeben, Tichys Einblick, und hat dort gesagt, dass die russische militärische Sonderaktion in der Ukraine die globale Vorherrschaft des Westens beenden würde. Also seine wörtliche Rede: Nach dem Ende des Kriegs in der Ukraine wird die EU schwächer sein als vor dem Krieg. Andere Länder und Regionen werden hingegen gewinnen. Erstens kann der Westen den Krieg in der Ukraine militärisch nicht gewinnen. Zweitens haben die Sanktionen Russland in keiner Weise destabilisiert. Drittens ist ihr Schaden für Europa enorm. Viertens steht die Welt nicht hinter den USA und der Ukraine.
Auch das kann ich nur nachvollziehen, was hier geschrieben wird, und genauso sehe ich das auch. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es eine große Allianz gibt, nämlich eine anti-westliche Allianz. Es wird nur nicht so dargestellt, weil diese westliche NATO-Allianz, die ja auch zerstritten wirkt auf mich, mit einem sehr hohen Waffenpotenzial ausgestattet ist. Und aus diesem Grunde ist man vorsichtig. Man hat hier auf der östlichen Seite das Visier zu, wie man es vor wenigen Jahrzehnten aus US-Seite auch kannte, indem man über Hitmans zum Beispiel irgendwelche Revolutionen in Länder eingebracht hatte und so weiter, was ja hier auch stattfindet nach wie vor. Voltaire hat gerade darüber geschrieben, wie man versucht zum Beispiel von geheimdienstlicher Seite der Vereinigten Staaten einen Vielvölkerstaat in Russland zu propagieren, die möglichst dann sich separieren und gegeneinander dann eben halt aufschreiten. Aber ich habe das Gefühl, das funktioniert einfach nicht mehr. Gerade weil der Iran, der hier jetzt aus meiner Sicht zu wenig noch ins Gespräch kommt, wenn wir über Arabien sprechen, auch da ist eine sehr starke Verbindung. Und der Iran wiederum über Afghanistan mit China in Verbindung ist. Und da schließt sich auch der Kreis zu Russland wieder. Und wir merken, hier ist eine Architektur im Hintergrund, die man erst beschreiben muss, bevor man sie überhaupt im ersten Moment erkennt. Das ist gar nicht so ganz einfach. Während im Westen momentan die Politik aus einer sehr starken Art von Poltern besteht, so habe ich das Gefühl.
Also Orban sagt auf jeden Fall, dass ein großer Teil der Welt die Rhetorik des Westens trotzig ablehnt. Nämlich die Chinesen, die Inder, die Brasilianer, die Südafrikaner, die arabische Welt, Afrika. Die hat er alle aufgezählt und damit angedeutet, dass dieser besondere Krieg die westliche Vorherrschaft beenden würde. Wir haben hier schon häufig darüber berichtet, welche Allianzen es gibt dieser Länder, die eben einfach dafür sorgen werden, dass tatsächlich die große Verschiebung stattfindet. Andreas, und ich möchte noch mal auch auf diesen KI oder digitalen Umerziehungskomplex hinweisen. Diese genannten Länder hier sind ja nur teilweise interessiert. Sagen wir mal, ein Land insgesamt kann sowieso nicht an einer solchen Umgestaltung der Menschheit interessiert sein, sondern da gibt es immer Gruppen. Aber weitgehend kann man davon ausgehen, dass es die USA und Europa sind, die an diesen Plänen der digitalen Identität der Menschen festhalten, während hier von diesen Seiten doch viel Kritik und wahrscheinlich auch immer mehr Kritik kommen könnte.
Ja, wir müssen unterscheiden natürlich dann auch zwischen Russland und China dabei, weil die ja doch sehr unterschiedliche Wege gehen. Denn die Totalkontrolle in China ist für mich auch mehr als beängstigend und aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Aber wir kennen natürlich das, was du meinst, die Digitalisierung, diese Cyborg-Tendenzen, Menschen mit Maschinen mehr oder weniger zu verbinden. Und da sprechen wir ja oft über diesen Herrn Harari. Ich fand das ganz interessant. Denn KI als Abkürzung von künstlicher Intelligenz hinter dem zweiten Buchstaben von Harari reinzusetzen, würde dann das Wort ergeben Harakiri. Und ich fand das ganz interessant eigentlich, dieser Name, wo das KI eigentlich nur noch fehlt, um dann vielleicht eine gewisse Prognose daraus ableiten zu können.
Verschwörung, Verschwörung. So, es geht mal weiter. Es gibt eine Meldung aus dem Institut, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Wir haben hier einen Artikel von Express.at vorliegen. Putins Krieg und die Sanktionen kosten die deutsche Wirtschaft bislang 200 Milliarden Euro. Und das sagt der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Und er sagt, dieser Ukraine-Krieg hat bis jetzt schon massiven Schaden für die deutsche Wirtschaft verursacht. Das hat er gegenüber Reuters gesagt. Und von dem zu Jahresbeginn für möglich gehaltenen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 4,5% für dieses Jahr werde nach seinen Aussagen bestenfalls ein Plus von 0,5% übrig bleiben. Und er schiebt das natürlich auch auf den Ukraine-Krieg und sagt wörtlich, wir müssen uns in den nächsten 5 Jahren auf Inflationsraten von 3-5% einstellen. Weiter sagt er, solange bis wir wirklich unabhängig von russischem Gas sind. Und das werde in Deutschland mindestens bis 2025 dauern. Also er schiebt dann noch hinterher, wir reden grob geschätzt über 3 Jahre hinweg von 4-5 Prozentpunkten des BIP, die verloren gehen. Das sind 150 bis 200 Milliarden Euro weniger Wirtschaftsleistung.
Ja, und wenn man sich mal ansieht, die offizielle Staatsverschuldung der Bundesrepublik Deutschland zum Jahresende 2021 betrug etwas über 2 Billionen Euro. Also seit der Gründung der sogenannten Bundesrepublik im Jahre 1949 bis zum Jahre 2021 hat man es geschafft, etwas über ungefähr 2,3 Billionen Euro Staatsschulden anzuhäufen. Und jetzt geht es durch dieses eine Sanktionspaket um 200 Milliarden. Das entspricht knapp 10% der Gesamtverschuldung, die wir gebraucht haben von 1949 bis 2021, um sich vorzustellen, in welcher Dimension sich das bewegt. Und wenn wir uns natürlich dann weiter ansehen, was da jetzt noch laufen wird durch die sogenannten Sondervermögen für die Aufrüstung der Bundeswehr, die ja auch durch Staatsverschuldung dazukommt, dann wird das natürlich noch größer. Und im Verhältnis dazu dieser dramatische Absturz von 200 Milliarden Wirtschaftskraft Das ist ja das, was dahinter steht. Und das ist viel übrigens auch Produktion, weil Deutschland ein produktives Land ist und weniger ein spekulatives Land. Das dürfen wir nicht vergessen. Und da ja das Zinsniveau in USA relativ hoch ist und viel Kapital gerade nach USA abfließt, weil es einfach mehr Zinsen fürs Geld gibt, das kommt ja noch obendrauf. Und jetzt die 200 Milliarden Wirtschaftskraft, die dann noch runterfallen, das bedeutet schon, dass hier, wie der Bürgermeister von Doberan gesagt hatte gestern in einem Brandbrief, Bad Doberan. Bad Doberan, ja. Ich kenne Bad Doberan, daher kenne ich das. Also ich war,
und du hast ja bestimmt schon Vorträge gehalten.
Ja, habe ich. In irgendeinem Gasthaus, glaube ich, sogar vor vielen Jahren. Aber egal, es ist so, dass der gesagt hat, da wird Deutschland gegen die Wand gefahren. Und diese Zahlen, wir sind gewohnt mit diesen superlativen 100 Milliarden, 200 Milliarden, das sind Dimensionen, die sich kaum einer vorstellen kann. Vielleicht darf ich das noch einmal ganz kurz sagen mit Millionen, Milliarden und Billionen. Eine Million in Sekunden sind 14 Tage. Eine Milliarde in Sekunden sind 30 Jahre. Eine Billion in Sekunden sind 30.000 Jahre. Bedeutet, vor einer Billion Sekunden lief der Neandertaler über diese Welt. Und ich habe das schon öfters mal gesagt, aber um sich die Größenordnung zwischen einer Million 14 Tagen und einer Billion, ist nur ein Buchstabe, der gewechselt wird, und da handelt es sich bei Sekunden dann um 30.000 Jahre. Das sind die Unterschiede, und wir sind gewohnt, damit umzugehen, als ginge es irgendwie um gar nichts.
Und diese Zahlen, das ist tatsächlich auch das, was einen immer wieder umhaut. Ich sehe hier gerade eine Meldung von heute. Es gibt ja in der Ukraine heute den Nationalfeiertag, den sie feiern. Und Herr Scholz hat also angekündigt, gestern Abend während seiner Reise hier noch durch Kanada, dass Deutschland zusätzliche schwere Waffen im Wert von mehr als 500 Millionen Euro, also weitere 500 Millionen Euro, in die Ukraine liefern wird. Dazu gehören unter anderem 3 Iris-T-Flugabwehrsysteme, 12 Bergepanzer sowie Pickups mit Raketenwerfern, präzisionsgelenkter Munition und Drohnenabwehrgeräten. Das hat ein Regierungssprecher gegenüber dpa bestätigt. Und am selben Tag, als Scholz diese 500 Millionen angekündigt hatte, waren es die USA gewesen, die ankündigten, weitere 3 Milliarden Dollar an Militärhilfe für die Ukraine bereitzustellen.
Naja, und da muss ich einfach erinnern an unseren letzten Podcast, als wir mal über die Oligarchen gesprochen hatten in der Ukraine, wo die 7 Menschen, die dort dargestellt wurden, in den Medien ganz offiziell über 36.000 Millionen verfügen. Und wir reden hier über 3,5 Milliarden insgesamt. Das ist schon eine deutliche Situation, wobei gleichzeitig in der Ukraine ein Flatrate-Steuersatz existiert von 18%. Auch für die Ultrareichen. Ich finde das schon sehr interessant. Das war übrigens kein Bericht von irgendeiner wilden Zeitung, sondern das waren die Wirtschaftsnachrichten. Also insofern ist das also nichts Gefährliches, was ich hier sage. Das passt hier ganz gut rein, finde ich.
Ja, und während es also heißt, dass die Energie weniger wird, das Bruttoinlandsprodukt überhaupt nicht mehr das sein wird, was es mal war, sagt Herr Fratscher eben auch, vom Deutschen Institut für Wirtschaft: Wir könnten eine ungewöhnliche Rezession erleben, in der wir keinen Anstieg der Arbeitslosigkeit haben werden, aber, weil so viele Plätze frei sind im Moment und gar nicht genügend Personal da ist, aber er sagt, wir werden einen deutlichen Rückgang des privaten Konsums erleben und damit des Lebensstandards ungewöhnlich vieler Menschen.
Ja, natürlich. Und das hängt natürlich damit zusammen. Nochmal, hier geht es um eine Kriegsgeschichte, das heißt um Waffenlieferungen. Nochmal. Und diese Waffenlieferung bedeutet, dass für Arbeitskraft Geld entsteht. Geld entsteht durch Arbeit. Da muss also jemand arbeiten, damit das Geld reinkommt. Dieses Geld wird genommen, um davon Waffen zu produzieren. Und diese Waffen haben dann den Gegenwert, wie das Geld dafür eingesetzt wurde. Und jetzt werden die einfach weggeschossen. Und dann bleibt das Geld übrig im Umlauf, aber die Waffen sind weg. Nochmal, das sind ganz wesentliche Merkmale für eine Inflation. Deshalb fällt der Euro auch schon im Vorfeld so dramatisch, wenn man alleine weiß, dass Deutschland Waffen in die Ukraine liefert, bedeutet das automatisch einen Inflationsschub des Euros. Und obwohl die Waffen noch gar nicht geliefert wurden, allein die Ankündigung, und zwar auch oder gerade, wenn die Waffen sogar in Deutschland produziert wurden und die großen Konzerne wie Krauss-Maffei, die die Waffen herstellen, zum Beispiel Rheinmetall, dass die beispielsweise große Gewinne machen. Aber die Gewinne kommen nicht in der Volkswirtschaft an, sondern in der Betriebswirtschaft. Und das sind natürlich dann wieder die Menschen, die die Aktienpakete an diesen großen Rüstungskonzernen halten. Und die sitzen auch nicht unbedingt in Deutschland. Und das sind all diese Zusammenhänge. Ich versuche das immer wieder ein bisschen mit reinzubringen, dass sich das vielleicht ein bisschen setzt.
Ja, dass wir das auch nicht vergessen und Bescheid wissen. Ich möchte zu einer weiteren Meldung kommen. Und hier geht es weiterhin noch um die Finanzen in Deutschland. Bundesfinanzminister Lindner, das ist der Mann, der vor kurzem auf Sylt geheiratet hat, der plant jetzt im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität ein sogenanntes Bundesfinanzkriminalamt. Nach Spiegelinformationen möchte er diese neue Bundesoberbehörde, heißt es, ins Leben rufen, die die zersplitterten Kompetenzen in Deutschland an zentraler Stelle bündelt. Die neue Institution hat noch keinen Namen, das ist also eher jetzt so ein Interimsbegriff. Und ja, diese Institution wird nach Lindners Vorstellungen auf drei Säulen ruhen. Die erste, ein ebenfalls neu zu gründendes Bundesfinanzkriminalamt, besteht aus einem eigenständigen Fahndungsbereich. Dort sollen Bundesbeamte arbeiten, die echte Ermittlungsbefugnisse bekommen sollen. Die zweite Säule soll die bereits bestehenden Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bilden. Sie soll dafür zuständig sein, mit Hilfe ausgeklügelter Computerprogramme aus den zahlreichen Verdachtsmeldungen solche Fälle herauszufiltern, denen die Fahnder nachgehen sollen. Also wahrscheinlich so KI auch schon mit zum Einsatz. Soll ich das dritte auch noch vorlesen oder möchtest du vorher erstmal schon Stellung nehmen?
Wie du magst, wie du magst. Ich kann auch was dazu sagen schon mal. Also wir dürfen eines dabei nicht vergessen. Hier geht es offenbar um Steuerkriminalität, Steuerhinterziehung, die man hier wieder pauschal unterstellt. Steuerhinterzieher sind also die Leute, die sich weigern, die Steuern zu bezahlen oder Umgehungstatbestände schaffen, um die Steuern herumzukommen. Was hier dabei vielleicht mal ganz interessant wäre, ein Hauch von Eigenkritik. Wie ist das eigentlich mit Steuerverschwendung? Steuerverschwendung ist ja genauso ein Straftatbestand, wenn man nämlich das Geld von Menschen, welches per Steuern, nämlich per Schutzgelderpressung, ich nenne das mal einfach so, und ich meine das jetzt gar nicht despektierlich, sondern es ist ja so, man sagt, wir lassen dich in Ruhe, wenn du deine Gelder bezahlst, und wenn du die Gelder nicht bezahlst, die wir Steuern nennen, dann gehst du eben halt in den Knast. Und das ist nichts anderes, als wenn jemand zu einem italienischen Restaurant geht und sagt, du pass mal auf, du zahlst uns hier jeden Monat so und so viel 1.000 Euro, dann lassen wir dich in Ruhe, und wenn du sie nicht zahlst, dann brennen wir dir die Hütte nieder. Ich will mal diesen bisschen drastischen Vergleich darstellen. Was mir hier zu kurz kommt, ist eben halt der Tatbestand der dramatischsten Steuerverschwendung, die hier stattfindet. Wenn ich alleine denke an dieses sogenannte Sonderpaket für die Aufrüstung der Bundeswehr, wenn ich daran denke beispielsweise an die Aufrüstung der gesamten Beamtenapparate, wenn ich sehe, dass wir einen Bundestagsclub dort haben mit so vielen Abgeordneten, wie es die gesamte Welt sonst nicht zu verzeichnen hat, wenn ich sehe die Steuergesetzgebung, die umfangreichste ist auf der ganzen Welt. Es gibt auf keiner Welt einen Staat, der so viel Steuergesetze hat wie die Bundesrepublik Deutschland und. Und wenn ich dann sehe, dass ein Kanzleramt beispielsweise umgebaut werden soll und man sagt dann, das kostet 70 Millionen und plötzlich sind es eben halt 700 Millionen. Und so geht das ja durch die Bank weiter, alleine die Bauwirtschaft, wie hier mit den Steuern rumgeaßt wird. Nein, man geht aber an die Menschen ran, die beispielsweise durch bestimmte Aktionen um die Steuern herumkommen wollen. Was übrigens auch verwerflich ist und auch ein Straftatbestand ist. Aber man sollte mal beide Seiten nennen und das kommt mir zu kurz.
Also Herr Lindner nennt das einen Paradigmenwechsel und er begründet gegenüber dem Spiegel seinen Vorstoß mit den Worten, wir müssen der Spur des Geldes konsequent folgen, anstatt uns mit der Aufdeckung einer Straftat, die mit Geldwäsche in Zusammenhang steht, zufrieden zu geben. Ja, also das ist so das, was du hier gerade moniert hast, Andreas. Ich möchte euch noch wissen lassen, was das dritte Standbein ist, nämlich das wird eine koordinierte oder koordinierende Zentralstelle für die Aufsicht über den Nicht-Finanzsektor sein. Darunter fallen zum Beispiel die Immobilienwirtschaft und die Glücksspielbranche. Und in diesen Wirtschaftszweigen wird besonders viel Schwarzgeld in den regulären Wirtschaftskreislauf zurückgeschleust, heißt es.
Ja, also das Glücksspiel ist übrigens auch dann die Aktienbörse, zum Beispiel an der Wall Street. Da handelt es sich ja auch meistens um irgendwelche Glücksspielarten, wobei die natürlich festgehalten und versteuert werden. Aber mal ganz ehrlich, worüber ich mich wundere an dieser Stelle ist, dass Christian Lindner sich mal irgendwann als liberal bezeichnet hatte. Also quasi ein freiheitsliebender Mensch ist, denn liberal wird ja meistens mit Freiheit übersetzt. Und da bin ich doch mittlerweile sehr vorsichtig. Aber was ich hier sehe, ist letztendlich die Manifestierung eines sozialistischen Gedankenguts und das von einem FDP-Mann. Und wenn ich das verbinde jetzt mit Herrn Buschmann und mit Herrn Lauterbach, die dann mehr oder weniger auch noch die quasi nicht nur geistige, sondern auch körperliche Inhaftierung der Menschen immer mehr im Prinzip im Fokus haben durch Zwangsmaßnahmen und so weiter, dann frage ich mich doch, wie Geld doch manchmal einen Menschen verändern kann.
Dankeschön, Herr Popp. So, wir haben in den letzten zwei Tagen hier viel berichtet über eine Regierungsabordnung, die nach Kanada geflogen ist, in einem Flieger mit ganz vielen Journalisten aus dem Mainstream. Und allesamt saßen sie ohne Maske in dem Flieger. Während ja Otto Normalverbraucher in Deutschland immer die Maske tragen muss im Flieger und demnächst sogar FFP2, also die Filtertüten, du darfst dann nicht mehr nur die medizinische Maske tragen, also das Ganze ist ein Regierungsvorschlag. Wir wollen da mal ein bisschen näher drauf eingehen, Andreas. Also im Regierungsflieger muss keiner eine Maske anziehen, aber für alle anderen Flüge soll die Maskenpflicht noch verschärft werden. Und wie ich es gerade sagte, FFP2-Masken werden jetzt an die Stelle treten, wo vorher auch mal so selbstgenähte oder eben so medizinische Masken waren. Aber das Ganze gilt nicht für Scholz und Habeck. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, wenn also die Regierung gerade neue Schutzmaßnahmen zum Infektionsschutzgesetz von Oktober bis Ostern bekannt gibt und dann gleichzeitig so ein Fauxpas passiert.
Naja, also man darf das nicht vergessen, denn hier wird wieder deutlich, wie ein feudalistisches System aufgebaut wird. Und ich höre gerade, unsere Kaffeemaschine reinigt sich gerade hier, genau in diesem Augenblick, die neben uns steht. Gleich aber ist schon wieder vorbei. Genau. Ist noch nicht zu Ende, keine Angst. Und wo war ich jetzt stehen geblieben?
Es ging um die FFP2-Maske beziehungsweise
der Feudalismus, genau, das war der Punkt. Es war schon immer so, dass die hohen Herren in den Fürstentümern eben halt den Hummer gegessen haben und das Volk die Brotsuppe. Und aus welchem Grunde soll das anders sein, wenn sie beispielsweise transportiert werden? Es ist so, dass das normale Volk mit Maske im Flieger sitzt. Und früher mussten sie laufen im Mittelalter und die Leute wurden in den feudalen Strukturen in Sänften getragen von ihren Mitarbeitern. Und das sind einfach feudale Strukturen, die man hier reininterpretieren kann und wieder einmal deutlich belegt, dass Demokratie nichts mit Herrschaft des Volkes zu tun hat. Übrigens ist es das auch nicht, sondern mehr oder weniger ein versteckter Feudalismus ist.
Ja, und es gibt jetzt verschiedene Leute mit großen Namen, die sich zu dieser Maskenkausa im Regierungsflieger geäußert haben. Nicht zuletzt sogar Herr Scholz selber als deutscher Bundeskanzler. Und der hat sich gerechtfertigt und verwiesen auf klare Regeln für Regierungsflüge, nämlich dass man vorher einen PCR-Test absolvieren musste. Aber wie verschiedene Medien eben auch sagen, klar scheint diese Rechtslage keinesfalls zu sein. Denn für normale Flüge gilt derzeit die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, also wie etwa Lufthansa mitteilte. Auch vorherige Tests entbinden Passagiere jedoch nicht von der Vorschrift. Und Herr Buschmann als Justizminister, der hat jetzt gewarnt, angesichts der derzeit eher entspannten Infektionslage vor einer Pandemiemüdigkeit. Er sagt, es gibt im Moment das Gefühl, kann dieser ganze Mist nicht vorbei sein? Und dann sagte er aber, das Virus ist eben noch nicht weg.
Ja, mir fällt das immer wieder ein. Der Autovertreter verkauft Autos, der Versicherungsvertreter verkauft Versicherungen. Was verkauft eigentlich der Volksvertreter? Aber gut, da kommt man dann irgendwann drauf. Und genau das ist der Punkt. Unsere Volksvertreter sollten eigentlich Diener des Volkes sein. Und die Diener reisen also quasi auf Sänften ohne Maske, während die anderen mit Maske. Und so ist es eben halt, dass das Volk schlechter steht als die Diener, die es eigentlich bedienen sollte.
Ja, und ich möchte euch sagen, was die Bundesregierung jetzt im sogenannten Kampf gegen die Corona-Pandemie für den Herbst wieder mit größeren Befugnissen ausstatten will. Also die Länder zum Beispiel. Und es ist ja die Faustregel von deinem Lieblingsminister Lauterbach, Andreas, von O bis O, von Oktober bis Ostern. Das Kabinett hat sich darauf verständigt, dass der Entwurf von Herrn Lauterbach und von Herrn Buschmann, dem Justizminister, eben jetzt so auch durchgehen soll und vor dem Inkrafttreten auch vom Bundestag und Bundesrat, die noch zustimmen müssen, dann abgesegnet werden soll. Eventuell gibt es deswegen noch Änderungen, aber die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass viele, die da auch dann im Bundestag sitzen, entweder gar nicht da sind bei diesen Abstimmungen oder eben wie durch Geisterhand irgendwie fast einhellig einer Meinung sind.
Also man fragt sich an der Stelle immer wieder, woher wissen Sie eigentlich, dass im Oktober ein Virus wütet? Woher wissen Sie das denn heute schon?
Das ist doch so, dass im Herbst immer die Grippesaison beginnt.
Das kannte ich schon in meiner Kindheit auch, aber da gab es die Diskussion nicht. Wir haben ja nur festgestellt, dass die Corona-Politik der letzten Jahre ein Schuss im Ofen war, der also letztendlich die Wirtschaft zerstört hat, viele Menschen seelisch zerstört hat, viele Kinder dramatisch an den Abgrund getrieben hat. Und man zieht es einfach gnadenlos weiter durch. Wo bleibt eigentlich wirklich dieser Begriff der Gnade? Bringt es auf den Punkt, wie muss man eigentlich gestrickt sein, wenn man solche eiskalten Dinge dort verabschieden will und das auf der Basis von einer Vermutung, dass die Grippesaison wiederkommt. Was soll das?
Gut, also über die Hintergründe haben wir schon oft gesprochen, aber diese Frage muss man trotzdem einfach zwischendurch auch immer wieder stellen. Also, dieser Entwurf heißt, dass ab dem 1. Oktober nicht ab dem 2., sondern dem 1., zunächst befristet bis April 23, bundesweit das Tragen einer FFP2-Maske in Fernverkehrszügen und Flugzeugen Pflicht sein soll. Menschen zwischen 6 und 14 Jahren dürften netterweise auch weiterhin medizinische Masken tragen. Außerdem soll deutschlandweit eben für den Zutritt zu Kliniken und Pflegeeinrichtungen eine Test- und Maskenpflicht gelten. Das Gleiche gilt auch für die Beschäftigten von Pflegediensten. Weiter heißt es hier, die Bundesländer können zusätzliche Einschränkungen beschließen, unter anderem Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und also Personennahverkehr sowie in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Aber das ist noch nicht genug. Auch für Freizeit, Kultur, Sportveranstaltungen plus in der Gastronomie können die Länder Maskenpflicht anordnen. Ausnahmen sollen bei tagesaktuellem negativen Testnachweis gelten. Aber ob es wie geplant Ausnahmen für frisch Geimpfte und Genesene gibt, ist fraglich. In Schulen soll keine pauschale Maskenpflicht gelten. Das kann laut Justizminister Buschmann nur ab der 5. Klasse angeordnet werden, wenn dies erforderlich ist, um weiter Präsenzunterricht durchführen zu können. Und wie gesagt, die strikten Isolationsregeln, auch daran will die Regierung trotz deutlicher Kritik von Klinikchefs, unter anderem übrigens dem Kanzlerbruder Jens Scholz, festhalten.
Man fragt sich bei der Gelegenheit Folgendes. Alle Experten der medizinischen wirklich Kunst wissen, dass die Haupttodesursache in Kliniken Keime sind in den Gebäuden. Und um diese Keime zu beseitigen, wissen auch alle Experten, dass die Gebäude dringend saniert werden müssten. Das heißt, eine Komplettentkernung und ein Wiederneuaufbau müsste erfolgen, weil eben halt in den Lüftungsanlagen überall diese Keime drin sind. Und die müsste man dringend rausnehmen, weil das eine extrem hohe Todesfallrate ist, die darauf zurückzuführen ist. Keiner kommt auf die Ideen, diese Unmengen an Gelder zu nutzen, um etwas Sinnvolles zu machen, indem man nach und nach übrigens Arbeitsplätze schafft und die Gesundheitssysteme wieder auf Vordermann bringt, auch wieder eine individuelle Gesundheitsvorsorge und auch Behandlung zu machen und keine Pauschale, die dem Patienten nicht gerecht wird, sondern nur dem Profit des Krankenhauses dienstet. Also wir haben hier wirklich so viele Dinge, die angegangen werden müssen. Und stattdessen sitzen da die Experten und gehen einer Agenda nach, die Menschen mehr oder weniger mit Masken abzuqualifizieren als Menschen minderen Maßes. Das ist ja die Situation unter der Maßgabe des Schutzes. Wäre man wirklich am Schutz der Menschen und der Gesundheit interessiert, würde man die dringendste Maßnahme, nämlich der Keimbeseitigung in dem Gesundheitswesen, sofort angehen. Nichts davon wird gesprochen.
Was ich auch vermisse immer wieder in diesen ganzen Diskussionen, ist doch die nicht wegzuwischende Tatsache, dass das Immunsystem der Menschen die größte Rolle spielt, wie sie mit einer Grippe oder einer Mikrobe umgehen. Und dazu gehört keine Panik, sondern ein ausgeglichenes Inneres, eine gesunde Ernährung, viel Bewegung in der frischen Luft, möglichst frisches Gemüse, am besten selbst angebaut. Das heißt, das bringt die Menschen in eine ganz andere Energie. Ich sehe, lese und höre seit fast 3 Jahren nunmehr nichts darüber.
Ich habe mich ja auf unserem Kongress, der ja nun schon ein bisschen hinter uns liegt, ein langes Interview geführt mit Herrn Guido Birter. Das ist der CEO eines Unternehmens, Energy heißt das. Und die stellen also Maschinen her, wo also die Atemluft energetisiert wird in einer Form, die hochspannend ist, nämlich aus H2O wird dann H3O2+ gemacht. Das ist ein hochinteressantes Thema. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, denn der Kongress geht ja quasi über ein Jahr, guckt es euch bitte an. Und da wird einmal deutlich, wie wichtig es zum Beispiel ist, in den Wald zu gehen. Nicht nur draußen auf einer Wiese zu stehen und auch nicht draußen einfach nur frische Luft zu schnappen, sondern bewusst in den Wald, dort, wo die Photosynthese stattfindet, wo also die Infrarotstrahlung der Sonne in die Bäume reingeht, eine Photosynthese stattfindet, das Chlorophyll sich in der Atemluft wiederfindet, das Ganze in Verbindung mit verwirbelndem Wasser, welches durch Regen durch die Blätter fällt und nicht einfach platsch auf den Boden, sondern durch die Blätter quasi herunterkreist und immer wieder abgelenkt wird. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir das eben halt wissen, dass diese Strahlung, diese Luft und eben halt diese Bewegung, die wir haben, dass die zu einer extrem guten Atemluft führt, die natürlich wirklich eindeutig, das haben Professoren, ich habe da gerade Berichte drüber gelesen, auch man gegen Viren sich ganz klar schützen kann. Also einfach in den Wald stellen. Es geht nicht um den Sauerstoff. Sauerstoff haben wir genug überall in der Luft im Prinzip, weil wenn wir 21% Sauerstoff haben, atmen wir beim Ausatmen wieder 17% ungefähr aus. Mehr als 4% können wir überhaupt nicht verarbeiten. Und wenn wir den Sauerstoffgehalt auf 28 erhöhen, dann würden wir eben halt 24 wieder ausatmen. Wichtig ist eben halt diese Verbindung. Guckt euch das bitte einfach mal an. Und für diejenigen, die in der Stadt wohnen, gibt es auch Geräte, womit man diese Luft simulieren kann, in einer ganz bestimmten Art, hochenergetisiert, wie man sie in den gesündesten Wäldern vorfindet. Ich selbst nutze das auch und stelle fest, dass es eine unheimliche Energie gibt. Aber nochmal zurück, wo bleibt die Empfehlung der Politik zu sagen, geht bitte in den Wald. Stellt euch rein, nicht nur Sport machen, das ist natürlich zusätzlich gut. Wichtig ist, die Waldluft zu atmen. Die schafft Gesundheit. Nichts dergleichen. Es geht nur um Medikamente, es geht um Impfungen, es geht um Masken, die mehr oder weniger die Luft noch weiter reduziert in ihrer Qualität, als sie so schon im normalen Umfeld da ist.
Ja, danke für diesen gesundheitspolitischen Beitrag, lieber Andreas. Aus deinem Munde besonders wertvoll. Ja, und ich möchte doch noch mal auf einige erstaunliche Punkte kommen, über die wir reden sollten, was nämlich die Verordnungen zum Energiesparen angeht, die Superminister Habeck, zuständig für das Klimaministerium und das Bundeswirtschaftsministerium, nun angekündigt hat. Also, wir gehen das nochmal durch und da sind doch einige Überraschungen dabei. Also unter anderem sollen in öffentlichen Gebäuden die Büros nur noch bis 19 Grad geheizt werden. Außerdem wurde geregelt, dass Kohletransporte auf der Schiene Vorrang vor Personenzügen erhalten sollen. Darüber hatten wir neulich schon mal diskutiert. Kommen wir auch gleich im Detail noch darauf. Und Herr Habeck kündigt das Ganze an mit dem Satz, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Also man geht eben gar nicht davon aus, dass man den Krieg beendet, dass dadurch dann eventuell eine Entspannung in die Gesamtsituation hineinkommen könnte, sondern man rechnet nur mit dem Worst Case offenbar und dieser Zug, der rattert in Richtung Abgrund. Anders kann ich es überhaupt nicht mehr sagen. Und das ist wiederum keine Panikmache, sondern dass man sich darauf einstellt und vorbereitet, was dieses Ministerium oder diese Regierung vorhat. Also er sagt 19 Grad Celsius in öffentlichen Büros. Gebäude und Denkmäler für rein repräsentative Zwecke dürfen nicht mehr angestrahlt werden. Leuchtreklame von Geschäften kann nachts verboten werden. Private Pools müssen unbeheizt bleiben, darf keiner mehr heizen. Vorgaben für Mieter, eine Mindesttemperatur einzustellen, sollen fallen, wenn dies nicht zu einer Gesundheitsgefährdung führt. Und die ersten Eckpunkte, die er jetzt schon im Juli vorgestellt hatte, die werden jetzt damit erweitert, dass eben auch in der privaten Arbeitswelt Gaseinsparungen etwa über niedrigere Bürotemperaturen kommen müssten. Und in einer zweiten Verordnung, der jetzt auch der Bundesrat zustimmen muss, also die haben einiges vor sich an Entscheidungen. Und diese zweite Verordnung gilt bis 2024, werden für die kommenden 2 Jahre regelmäßige Prüfungen von Gasheizungen vorgeschrieben, sowie der Austausch ineffizienter Pumpen. Die Unternehmen mit einem Energieverbrauch von mehr als 10 Gigawattstunden pro Jahr werden ab Oktober zu diesen Energiesparmaßnahmen verpflichtet, sofern diese sich rechnen. Ja, und Tichys Einblick hat darüber eigentlich eine gute Auflistung gebracht. Es heißt hier, er sagt, oder hier heißt es in dem Artikel, bester Orwell-Sprech. Mietvertragsklauseln, die, um Schimmel zu verhindern, eine Mindesttemperatur verlangen, sollen ausgesetzt werden. Deshalb sollen diese vertraglichen Verpflichtungen vorübergehend ausgesetzt werden, sodass Mieter, die die Energie einsparen und die Heizung herunterdrehen wollen, das auch tun dürfen. Eine Schädigung von Gebäuden soll in der Regel durch entsprechendes Lüftungsverhalten verhindert werden. Andreas, das heißt, diese Schimmelgesetze, die sehr wichtig sind, gerade auch bei den vielen alten Häusern in Deutschland, diese ganzen Regeln werden jetzt damit ausgehebelt.
Naja, auch bei neuen Häusern, denn wir dürfen nicht vergessen, heute werden Häuser neu gebaut, nicht wie man das in den 60er Jahren machte, als ich in meiner Kindheit und Jugend war, wo man dann zum Herbst hin den Rohbau gemacht hatte und dann stand er den Winter über zum Trocknen, draußen der Eiseskälte ausgesetzt und dann hat man im Frühjahr weitergebaut, dann war das Haus nämlich trocken. Stattdessen werden da heute Trocknungsgeräte reingestellt, die versuchen aus diesem nassen Mörtelhalt Wasser, was da ja drin ist, dieses Wasser, was in dem Mörtel noch drin ist, rauszuziehen, das geht natürlich nicht wirklich. Und so müssen die Leute ja heute bei Neubauten die Häuser erst gesund oder trocken wohnen auf Kosten der Gesundheit. So muss man das mal sehen. Was mir hier auffällt oder aufstößt, ist natürlich, dass mit keinem Wort in den Medien in irgendeiner Form die Frage gestellt wird, ob das Volk eigentlich damit einverstanden ist, dass man das so macht. Es wird einfach so entschieden, dass dieses Autokratische ist mittlerweile so in wirklich Leib und Blut übergegangen, dass man da wirklich steht, das gibt's doch alles gar nicht. Wo bleibt eigentlich der Aufschrei? Die Medien müssten doch jetzt ein gefundenes Fressen gehabt haben. Also wenn wir das sehen aus den 80er Jahren, wir haben ab und zu mal so Panorama-Beiträge oder irgendwelche anderen oder Report, die wir mal einstellen. Damals konnte man übrigens 80er, 90er Jahren zum Beispiel noch kritische Sendungen machen. Da konnte man sogar kritisch sich mit der Pharmaindustrie auseinandersetzen. War damals noch möglich, heute geht das nicht mehr. Heute wird alles nachgeredet. Warum wird eigentlich nicht von irgendeinem Medium mal gesagt, seid ihr eigentlich dafür oder dagegen? Das heißt, es gibt ja Umfragen. Aber die Umfragen, die heute gemacht werden, sind so offensichtlich manipuliert, dass da drin steht, sind Sie mit den Entscheidungen der Bundesregierung zufrieden? Und die zweite Antwort wäre, oder gehen Ihnen die Entscheidungen nicht weit genug? Das heißt, und jetzt muss man sich entscheiden zwischen den wirklich den weniger übel, das sagen ja sogar viele, ich wähle ja das geringere Übel. Ich möchte aber kein Übel wählen, ich möchte gern das wählen, was für mich gut ist und nicht das, was weniger schlecht ist. Das ist ja eine Grundlage, das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen und so läuft es einfach.
Ja, ich gehe hier mal noch weiter rein, was Habeck und Co. vorhaben. Also, das wird jetzt hier alles mit Paragraphen untermauert. Für Arbeitsräume in Arbeitsstätten gelten die im Paragraph 6 Absatz 1 Satz 1 festgelegten Höchstwerte für die Lufttemperatur als Mindesttemperaturwerte. Hierzu in Arbeitsräumen, in öffentlichen Gebäuden, wir haben es vorhin schon gesagt, darf die Lufttemperatur höchstens auf die folgenden Höchstwerte geheizt werden. Jetzt kommt's. Also das ist auch offenbar wieder typisch Deutschland, dass wirklich alles bis aufs Kleinste minutiös geregelt wird. Für erstens körperlich leichte und überwiegend sitzende Tätigkeit 19 Grad. Zweitens, für körperlich leichte Tätigkeit überwiegend im Stehen oder Gehen 18 Grad. Drittens, für mittelschwere und überwiegend sitzende Tätigkeit 18 Grad. Viertens, für mittelschwere Tätigkeit überwiegend im Stehen oder Gehen 16 Grad. Und fünftens, für körperlich schwere Tätigkeit 12 Grad.
Ja, und dass ehemalige DDR-Bürger hier Pickel bekommen, das kann ich gut nachvollziehen. Das erinnert nämlich wirklich an die Planwirtschaft par excellence, wie man es macht. Was interessant ist, ist ja, wie hier Deutschland speziell mit solchen Dingen vorangeht. Wir sehen das an dieser Gasumlage. Deutschland ist das einzige Land auf der gesamten Erde, in dem es eine Gasumlage gibt. Das einzige auf der gesamten Erde. Man muss sich das mal fragen, wie das in irgendeiner Form zu rechtfertigen ist. Und hier muss man sehen, von welcher Seite her werden Entscheidungen für bestimmte Länder gebaut. Und hier kommen wir in das Thema der Nationalstaaten. Wir müssen uns lösen von dem Begriff der Nationalstaaten, weil die Strukturen der Weltregierung, so wie sie Frau Merkel ja auch gefordert hat, 2011 und 12, glaube ich, in großen Reden hat sie ganz klar von der Weltregierung gesprochen. Ich beziehe mich also auf Frau Merkel hier in diesem Fall. Diese Weltregierung offenbar die neue Weltordnung, und das ist ja eine Weltregierung, die neue Weltordnung und diese regelbasierte Grundordnung und diese Staatenkonstruktionen, die es noch gibt, nutzt als bestimmte Felder, in denen man Politik betreiben kann, auch gegeneinander. Und die Völker sollen glauben, es gibt einen Staat, es gibt gar kein Deutschland, es gibt gar kein Frankreich, es gibt gar kein Italien. Es gibt eine große Menschheitsfamilie, so wie das Daniele Ganser übrigens gesagt hat. Und auf die müssen wir uns immer mehr beziehen, unabhängig von unserer Ethnie, von unseren Traditionen, die wir mit unserem Volk oder mit unserer Gemeinde in Verbindung bringen. Das können wir durchaus halten. Aber der Begriff des Nationalstaates, der Begriff Staat ist übrigens erst im späten Mittelalter überhaupt erfunden worden. Früher gab es den Begriff Staat überhaupt nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und hier sehen wir, wie diese Mittel angewandt werden. Deshalb ist auch der Begriff Deep State eigentlich gar nicht so richtig, sondern das ist im Prinzip eine Deep-Konstruktion, die auf der gesamten Welt existiert. Und wenn wir das schaffen, uns von diesen Dingen zu lösen, dann wird das noch alles viel, viel deutlicher.
Wir sind ja auch der festen Überzeugung, dass sich die Dinge lösen werden, aber wir müssen hier tatsächlich durch ein immer enger werdendes Nadelöhr und wie der Einzelne das verkraftet und damit umgehen kann, darüber sprechen wir regelmäßig in unserem Abendgebet, das jeden Abend hier auch im Kanal veröffentlicht wird. Worauf ich hier besonders den Blick werfe, Andreas, ist eine weitere Verordnung im Rahmen dieser Energiesparmaßnahmen von Herrn Habeck. So heißt es, außerdem sollen Heizanlagen, Pumpen, Thermen und Warmwasserverteilung künftig streng kontrolliert werden. Ebenso die Dämmung von Rohren. Das sollen Kaminkehrer und Installateure übernehmen, die sich zwangsweise Zugang zu Räumen und Wohnungen verschaffen können. Ist das jetzt eine, wie soll man denn sagen, eine Pumpenpolizei oder was wird das?
Also ich muss ehrlich sagen, also mir kommt bei diesen, ich habe ein Kloß im Hals dabei, weil mir sofort der Begriff Blockwart einfällt. Also hier wird im Prinzip eine Struktur aufgebaut, in dem Menschen sich untereinander unter Generalverdacht stellen sollen. Das ist die optimale Form der Spaltung und Zerstörung und Zersplitterung der Menschen, indem man immer davon ausgeht, nicht nur, dass der Nachbar den anderen Nachbarn anschwärzt, sondern dass der Nachbar noch einen Kontakt hat zu einem autorisierten Installateur, der sogar das Recht hat, irgendwo mit Gewalt einzudringen, um so richtig cool mit dabei zu sein, wenn man seine Nachbarn über die Klinge springen lässt. Das sind wirklich die Methoden, mit denen man Bürgerkriege regelrecht anzettelt.
Aber wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn es hier heißt, Kaminkehrer und Installateure sollen diese Kontrolle, diese strenge Kontrolle übernehmen, die sich zwangsweise Zugang zu Räumen und Wohnungen verschaffen können. Das heißt, der Schornsteinfeger klingelt, ich mache auf, der schiebt mich zur Seite und sagt, geh weg da, ich muss jetzt hier deine ganzen Sachen kontrollieren.
So würde ich das sehen. Es wird wahrscheinlich im Vorfeld auch daraufhin schon eine Art Vorprüfung geben, denn man erkennt ja ungefähr, wie viel Energie in ein bestimmtes Haus reinführt und dann kann man das umrechnen, wie viele Parteien dort drin wohnen und stellt fest, die haben relativ viel Energieverbrauch für dieses Haus und dann kann es aus meiner Sicht sogar vorstellbar sein, dass man einen Installateur hinschickt und der dann sagt, okay, Zugriff, legt seine Karte auf den Tisch und sagt, ich gehe jetzt hier rein. Man braucht also quasi nicht einmal mehr einen richterlichen Beschluss, um in die Privatsphäre eines Haushaltes reinzugehen. Wozu das führen kann, das will ich gar nicht mal sagen, zumal ja auch die Möglichkeit besteht, dass persönliche Racheakte sogar eine Rolle spielen können. Wenn einer sagt nach dem Motto, den kann ich sowieso nicht ab und wenn ich will, dann gehe ich einfach in den seine Bude mit rein beispielsweise. Also hier ist ein Aggressionspotenzial, was sich, glaube ich, noch gar keiner richtig durchdacht hat. Aber ich denke, diejenigen, die das verkünden, ob die es verstanden haben, weiß ich nicht, aber die es entschieden haben, oberhalb von Habeck und Co., die werden schon wissen, was sie tun.
Also ich finde es beängstigend und der Abbinder hier im Tichy-Beitrag, der lautet so, die Werbung in den Staatsmedien läuft. So veröffentlichte der WDR eine beruhigende Mitteilung für Frauen. Internationale Daten widersprechen der Furcht, dass bei Abschalten der Straßenbeleuchtung die Gefahr für Frauen wachse.
Ja, also braucht man sich auch keine Sorgen machen. Deutschland ist ja ein sicheres Land, da finden keine Vergewaltigungen statt, keine Messerstechereien statt. Da können wir ganz sicher sein und dann können wir auch das Licht ausmachen. Also damit ist es gesagt.
Ja. Und Herr Habeck, der bezieht sich immer wieder darauf und sagt, die Bundesregierung verfolge konsequent ihre Politik, um von russischen Energielieferungen unabhängig zu werden. Das heißt, in diesem Kontext kann er praktisch jetzt alles ankündigen. Von einem vielleicht irgendwann zugriffigen Schornsteinfeger oder Installateur bis, wenn wir jetzt über das Infektionsschutzgesetz sprechen, das ist nicht direkt bei Habeck, aber eben bei Co., dass man sagt, das geht jetzt hier nur noch um die russischen Energielieferungen.
Ja, und die Berichte in den Zeitungen, die beispielsweise nicht berichten über diejenigen, die sich dagegen aufbegehren, ob das der Bürgermeister von Bad Doberan ist oder ob das beispielsweise die Menschen sind, Bürgermeister, die sich dagegen gestellt haben, aber auch große Politiker wie zum Beispiel Kubicki oder auch Frau Wagenknecht und so weiter, die ganz klar fordern, inklusive die großen Ökonomen wie zum Beispiel Hellmeier, Nord Stream 2 muss wieder aufgemacht werden. Da selbst Blome, der große Journalist Blome, wie heißt er mit Vornamen?
Nikolaus
Blome, der sich hinstellt und spricht davon, was ist eigentlich der Unterschied, eins oder zwei aufzumachen. Diese Diskussion, darf auf keinen Fall stattfinden. Dafür Gebühren zu zahlen in der heutigen Zeit, wenn man auch noch sieht, was mit den Gebühren passiert in dem Zusammenhang, und da ist RBB vermutlich wirklich nur die Spitze des Eisbergs, wenn man das gerade so verfolgt, sollen ja momentan die Diskussionen losgehen, dass jetzt alle führenden Positionen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ARD, ZDF, jetzt auch ihre Gehälter offenlegen und die Nebeneinkünfte und. Ich glaube, da kommt noch eine Menge hoch. Also hier ist die Suppe jetzt aber richtig am Kochen und die Brühe wird immer klarer und oben bildet sich jetzt wirklich die dunkelbraune Kruste an Abschaum.
Ja, das werden noch einige Überraschungen werden und deswegen möchte ich euch auch alle immer wieder ermuntern, zu versuchen, von einer gewissen Distanz die Dinge zu beobachten, als Beobachter. Natürlich sind die meisten betroffen und trotzdem ist es wichtig, dass wir diese Distanz, die innere, wahren und uns nicht in diesen Strudel dessen hineinbegeben, was da aus Berlin alles losgelassen wird. Die Zeiten werden auch wieder besser. Dieses Gottvertrauen sollten wir versuchen, nachdrücklich zu stärken und zu festigen. Und wenn wir durch das Nadelöhr hindurch sind, wird es im Rückblick uns schütteln und wir werden schaudern. Kurzer Abschluss noch zu dieser Meldung. Es wurde auch beschlossen im Rahmen dieser Energiemaßnahmen von Herrn Habeck, dass Kohle, ich habe es vorhin schon gesagt, Kohle- und Ölzüge auf der Schiene Vorrang vor anderen Gütertransporten und vor allem Vorrang auch vor dem Personenverkehr bekommen. So soll die Versorgung von Kraftwerken oder von Regionen mit knappen Benzin- und Dieselständen besichert werden, heißt es. Passagiere der Bahn könnten durch den Ausfall von Schienenpersonenverkehren betroffen sein. Und der Bundesverkehrsminister Herr Wissing von der FDP meldet sich zu dem Thema und spricht von einer anspruchsvollen Aufgabe, da wegen Niedrigwassers auch Binnenschiffe weniger transportieren könnten. Man müsse deshalb überlegt priorisieren. Doppelpunkt Anführung, das ist keine leichte Entscheidung, weil es im Zweifel bedeutet, dass in diesen Fällen andere Züge warten müssen. Einzig übrigens Militärtransporte sollten noch Priorität vor den Kohlezügen haben. Deutschland liefert ja Rüstungsgüter zur Unterstützung der Ukraine und ist auch Transitland für solche. Und die Welt sagt dazu, Militärgüter werden wegen ihres Gewichts ganz überwiegend über die Schiene transportiert.
Es fehlen mir die Worte. Ich glaube, da kann ich nicht mehr viel zu sagen. Aber wichtig sind die Militärtransporte. Schließlich sorgen sie dafür, dass der Euro dann auch noch weiter abstürzt. Also dann passt das doch alles ins Bild.
Und wir haben ja dieses Problem, Andreas, zu diesen ganzen Energieengpässen, weil die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden und die letzten wohl abgeschaltet werden sollen, obwohl es viele Leute gibt, die gesagt haben, lasst es bitte. Aber Herr Habeck sagt nein und Frau Baerbock sagt nein. Und da das unsere neue Regierungselite in Berlin ist, die was zu sagen hat, wird es wahrscheinlich auch nicht passieren. Auch eben die Kohle war ja schon mehr und mehr abgeschafft worden, die man jetzt wieder auf die Schiene bringt. Und das Ganze geht ja immer um den Klimawandel. Der Klimawandel sorgt dafür, dass die Welt jetzt mit Windkrafträdern zugepflastert wird. Völlig egal, was das für Folgen hat. Und uns erreichen ja auch immer wieder Kommentare und Fragen zum Thema Klimaagenda und eben auch CO2. Und ich beobachte das ja, Andreas, du hast ja mehrere wissenschaftliche Kontakte, mit denen du so ständig in Betrieb bist. Das heißt, dass ich sehe es schon an deinem Gesichtsausdruck, wenn ich dich dann gar nicht stören darf. Und da gibt es eben auch Leute, gerade aus diesen Fachbereichen, also CO2, Klimawandel und so weiter, mit denen du da diskutierst. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen über den derzeitigen Erfahrungs- und Kenntnisstand mit diesen Experten berichten.
Also erstmal möchte ich klarstellen, dass du mich immer stören darfst und es mir immer eine Freude ist. Da lege ich Wert drauf.
Der Tag ist gerettet.
Das meine ich doch. You made my day. Die spannende Aussage ist ja vor allem im ersten Moment ziemlich absurd wirkend, die wir hier gerade besprechen. Denn das einseitig propagierte Narrativ, und das kommt ja von den IPCC-Funktionären. Das ist also die Gruppe, die sich mehr oder weniger industriepolitisch entwickelt hat und Wissenschaftler beherbergt, die vielleicht woanders gar keinen Job bekämen zum Beispiel. Und die vermitteln natürlich das ganz glatte Gegenteil von dieser IPCC-Organisation. Und ich habe hier zum Beispiel zu tun mit einem Ingenieur für Verfahrenstechnik. Und der hat sich schon in den 80er Jahren, also 1980er Jahren, schwerpunktmäßig auf die Themen Thermodynamik und Wärmelehre fokussiert. Das ist eine ganz wichtige Grundlagenforschung. Und das ist das, ich merke das hier immer an unserem ominösen Tisch, wenn wir hier in ganz kleinen Gruppen mal sitzen, wenn wir dann diskutieren immer wieder mal über diese Klimaerwärmung. Und dieses Fazit von diesem Wissenschaftler ist, die Erhöhung der Konzentration von CO2 in der Erdatmosphäre führt, festhalten, zu einer Senkung der Temperatur der Erdatmosphäre. Und dieses erarbeitete Ergebnis, das beweist er wirklich aufgrund von vielen ausführlichen Stoffdaten. Er hat natürlich auch Reden darüber und Vorträge gehalten.
So, und jetzt steht natürlich bei vielen der Mund offen und die Augen auch. Und es steht, das kann man einfach so sagen, im völligen Widerspruch zu allen Aussagen der offiziellen sogenannten Wissenschaft. Wie du immer wieder sagst, natürlich die abhängigen Wissenschaftler haben politisch klare Vorgaben zu verfolgen und werden auch weiter tapfer das behaupten.
So ist zumindest mein Eindruck, sonst würde man diese Art der Diskussion, die wir hier besprechen, ja zulassen. Es wäre ja schön, wenn man sie widerlegen würde, sachlich, aber sie einfach nur als dummes Zeug oder eben halt als Schwurbeln zu bezeichnen, geht nicht, wenn die Quellen tatsächlich ebenfalls hochrangige Wissenschaftler sind, die wirklich wissen, wovon sie sprechen. Also ich will hier nur anhand weniger Punkte mal ein paar Grundlagen zusammenfassen. CO2, wissen wir, in unserer Atemluft, in unserer Atmosphäre ist nur mit 0,04% ein Spurengas und auf die Wirkung, auf ein Gesamtergebnis ist das dementsprechend gering. Das ist der erste Punkt. Der ist nicht ganz neu. Zweitens, CO2 ist eines der schwersten Gase in der Erdatmosphäre und wird sich niemals in einer Höhe von 6 Kilometer oder ähnliches konzentrieren, sondern bestenfalls gleichmäßig verteilt sein. Also ein bisschen anders, als es dargestellt wird. Drittens, Gase können Wärmestrahlung nicht reflektieren. Da Gase gar keine Oberfläche haben, die reflektieren könnte. Und damit wird der viel gepriesene Treibhauseffekt übrigens komplett in Frage gestellt. Und aus der Erforschung der molaren Wärmekapazität von CO2, so nennt man das, lässt sich die Tatsache ableiten, dass mehr CO2 weniger Temperaturerhöhung bedeutet. Und anhand von thermodynamischen Formeln lassen sich diese Zusammenhänge belegen. Die Daten liegen uns vor, aber ich will es jetzt nicht zu weit führen.
Ja, ich danke dir für diese Ausführungen. Das sind wirklich erstaunliche Ergebnisse und wir wollen natürlich die Zusammenhänge jetzt nicht tiefer analysieren, sonst müssten wir uns ja nur noch diesem Thema widmen. Unsere Aufgabe sehen wir ja eher darin, die ganz großen Zusammenhänge verschiedener Disziplinen rüberzubringen. Also wieder wie der Adler, der in die Lüfte steigt, um einen Überblick über alles zu bekommen. Und da kommt ja auch schon der Punkt, der eigentlich unmittelbar dazugehört. Ich spreche hier von der drohenden Lebensmittelknappheit und auch der Wasserknappheit für die Menschen. Diese Entwicklung, das können wir jetzt überall sehen, lesen, hören, wird ja quasi immer nur und ausschließlich mit dem sogenannten menschengemachten Klimawandel in Verbindung gebracht.
Ja, also an dem menschlichen Einfluss, da ist ja auch etwas dran. Allerdings weniger bei dem Thema CO2, aber eben halt auf andere menschliche Maßnahmen.
Ja, da stellt sich natürlich die Frage, welche sind das denn?
Ja, wir berichten ja relativ oft darüber. Denken wir an das Geoengineering, mit denen man eine künstliche Dürre konkret steuern kann. Das ist bekannt. Da gibt es ja rund 100 Patente auf der Welt, die man dazu finden kann. Wetteradler zeigt oft etwas darüber, zum Beispiel ein interessanter Telegram-Kanal ist empfehlenswert. Und das lässt einem manchmal wirklich das Blut in den Adern gefrieren. Da gibt es übrigens hervorragende Videos, zum Beispiel von David Miles on Steering Sky Rivers, Weather Moderation and Military Implication. Und da sind gute Videos zu verfasst worden. Ich weiß nicht, vielleicht hast du Lust, die sogar mal mit reinzubauen, mal so Stück für Stück, könnte ganz interessant sein. Aber ein weiterer Punkt sollte hier genannt sein, das ist die Brandstiftung, die dazu führt, dass man die Nahrungsmittel runterfährt. Man kann hier eine provozierte und organisierte Zerstörung von Ernten und Lebensmittelinfrastrukturen ganz klar ableiten. Und die vielen aktuellen Brände auf den Getreidefeldern, die sprechen ja Bände. Wir haben das gesehen, ob das in der Türkei oder sonst wo war, wo dann beispielsweise Fackeln eingestellt wurden, die wurden angezündet und wenn die runtergebrannt wurden, dann haben die dann letztendlich das Feld oder das Getreide entzündet. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Auch da gibt es viele Videos zu, die das Ganze belegen und auch entsprechende Daten. Ja, was noch ein wichtiger Punkt ist, ist natürlich auch die Konzentration von Farmland in den Händen weniger Oligarchen. Oder wie nennen sich dann im Westen ja eher dann die Philanthropen. Und damit lässt sich dann durch genetische Versuche und Stilllegungen von Ackerflächen das Lebensmittelangebot natürlich auch dramatisch reduzieren. Also Bill Gates zum Beispiel, möchte ich mal sagen, ist der größte Farmlandeigentümer in den gesamten Vereinigten Staaten. Aber auch die CO2-Agenda ist ein dramatischer Faktor, zumal sie offenbar eher destruktiv für Mensch und Natur sind, wenn man es in einer objektiven Diskussion analysieren würde. Also die hohen Umweltauflagen führen aber dann dagegen zu einer Zerstörung kleiner Farmbetriebe. Wir sehen die Bauernproteste in Niederlanden, in Den Haag und da redet man ja schon von, dass die Politik ja komplett durchgedreht ist.
Also es sind die vielen Punkte, die wir hier auch seit Monaten, sprich Jahren im Podcast oder auch im Kanal besprechen. Dann gibt es aber auch die aktuellen externen Entwicklungen weltweit. Du sprichst ja von hybriden Vorgängen, hybrider Kriegsführung zum Teil, die natürlich der Menschheit schaden.
Naja, denken wir an die Stellvertreterkriege, wie zum Beispiel dem Ukraine-Krieg, der ja gerade läuft. Und die führen ja offenbar auch zu Unterbrechungen der Lieferketten für Lebensmittel, sehen wir ja jeden Tag. Da geht es dann um den Transport in die vom Hunger betroffenen Länder, also denken wir an afrikanische Länder, oder auch an der Unterbrechung der Lieferung von Düngemitteln. Und die offenbar gesteuerte sogenannte Energiewende soll hier ebenfalls noch genannt sein. Das ist mir sehr wichtig. Man spricht zum Beispiel nicht von der atmosphärischen Erwärmung durch Windräder. Alles wird also einseitig propagandistisch dargestellt, ohne dass man Argumente dagegen zulässt. Und mit Demokratie oder einer offenen Streitkultur hat das aus meiner Sicht überhaupt nichts mehr zu tun. Vielleicht ein letzter Punkt noch, der mir hier einfällt. Unter anderem hat Ernst Wolf von einem Planspiel über eine kommende Hungerkatastrophe berichtet, welches am 9. bis 10.11.2015 bereits schon stattfand. Und da lief das unter dem Motto Food Chain Reaction. Und Organisatoren sind da gewesen, unter anderem die Experten des Agrarkonzerns Cargill, dann die Weltbank und das US-Außenministerium. Man hat also dort quasi eine Hungerkatastrophe simuliert, die man mehr oder weniger selbst inszeniert.
Ja, das ist ja offenbar die Vorgehensweise. Das war ja mit der Mikrobe ähnlich, dass da vorher eben auch Planspiele stattgefunden haben. Ja, wenn man das jetzt hier alles sich anhört, was du da gerade so von dir gegeben hast, es ist ja für viele hier im Kanal nicht neu im Einzelnen, aber wenn man das so zusammengefasst sieht, dann ist es erschreckend, zumal in den Mainstream-Medien so gut wie nichts über solche Zusammenhänge berichtet wird, im Einzelnen vielleicht schon, aber es wird eine ganz andere Sichtweise dargestellt und verbreitet. Also Klimaerwärmung, russischer Angriffskrieg, Pandemie, das sind die Schlagworte. Was du jetzt hier gerade geschildert hast, findet ja praktisch dort gar kein Gehör.
Ja, man versucht hier natürlich pressemäßig nicht über die Wahrheit zu informieren, sondern eine Wahrnehmung zu erzeugen. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn ich beispielsweise das Interesse der Menschen, die Informationen in eine bestimmte Richtung lenke und relevante Informationen außen vor lasse, dann erzeuge ich natürlich eine bestimmte Wahrnehmung. Wie weit das mit der Wahrheit noch übereinstimmt, das sei dahingestellt. Aber das ist offenbar aus meiner Sicht, so kann ich es nur noch argumentieren, eine strukturierte Agenda, die hier der Presse vorliegt. Und natürlich, viele sagen vielleicht, die journalistisch tätig sind in den großen Dingen, Quatsch, niemand schreibt mir vor, was ich zu schreiben und zu lassen habe. Das stimmt sogar. Das läuft natürlich alles ein bisschen subtiler ab. Viele Journalisten glauben das selbst. Sie laufen selbst hinter dem Weltbild her. Sie sind selbst politische Aktivisten und gar keine Journalisten mehr, die versuchen, die Wahrheit zu ermitteln und objektiv zu berichten. So ist da zumindest mein persönlicher Eindruck. Und daraus wird auch nichts mehr werden. Aber diese Geschichte fliegt ja auch immer mehr auf.
Ihr Lieben, wir bitten euch, bleibt in eurer Kraft, bleibt in eurer inneren Stabilität, indem ihr rausgeht, indem ihr Bäume umarmt, indem ihr Waldluft atmet, indem ihr euch gesund ernährt, indem ihr betet, wenn es euch schlecht geht und um Hilfe bittet. Das ist das, womit wir uns stabil halten, ebenfalls mit den Büchern, die die Naturgesetze so erklären, die wir jetzt einhalten lernen müssen, wie nirgendwo anders im Lichte der Wahrheit von Abdrischen. Wir stellen sie auch regelmäßig ein. Auch das dient uns immer wieder zur Stabilisierung. Wenn es mal hoch hergeht, setzen wir uns zusammen, lesen ein Kapitel und dann geht's wieder.
Ein schönes Schlusswort, und da bleibt mir nur noch auch von mir zu sagen, goodbye und bis zum nächsten Mal.
Heute bist du aber sehr englischsprachig.
Ja, ich bin ganz schlau, ja.
Bis später.